Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Anna Jantscher und ich darf Insa Meyer in der nächsten Zeit bei den Podcast-Episoden vertreten, weil sie seit kurzem Pflegemama geworden ist und sich jetzt gerade anderen, ich würde sagen erfüllenderen oder erfüllenden und freudvollen Aufgaben widmen darf. Und deshalb darf ich heute mit dir, Barbara, über ein wirklich spannendes Thema sprechen, nämlich über die Frage, wie Teams an ihrer Kommunikation arbeiten können, damit sie spielfähig werden oder spielfähiger werden und ihr Potenzial voll und ganz auf die Straße bringen.
Ja, hallo Anna, ich freue mich voll, dass ich heute dabei sein kann. Wir sitzen ja da gerade in Hamburg im Hotel am Abend und haben schon eine intensive Woche hinter uns. Ich glaube, schon der dritte Tag heute hintereinander, wo wir zusammenarbeiten, voll schön. Genau, ich bin voll neugierig auf das, was wir hier miteinander jetzt in der nächsten halben Stunde kreieren.
Ja, ich freue mich auch. Hey. Wie ist das? Warum haben wir uns das Thema ausgesucht? Wir erleben immer wieder, dass wenn wir mit Teams arbeiten, oft schwierige Situationen entstehen, Meetings oft als unproduktiv empfunden werden oder ja, man unzufrieden rausgeht, die relevanten Dinge nicht angesprochen werden im Meeting, sondern außerhalb des Meetings mit anderen geklärt oder besprochen, man so heiße Kartoffeln herumwirft, sich vielleicht auch ignoriert. Die Liste ist irgendwie lang.
Leute getriggert sind.
Ja, das ist immer spannend.
Schweißausbrüche bekommen.
Man sich übereinander ärgert, voll. Das aber nicht zum Thema macht. Man grantig sauer ist und es einen anderen auslässt oder sich zurückzieht. Das sind alles Themen, die wir als irgendwie normal, aber auch als unproduktiv erleben. Und die Frage ist, ja, ob man das so hinnehmen muss oder ob man da was tun kann und auch, ob das nicht irgendwie besser geht.
Also gleich mal vorab, es geht besser. Aber vorher würde ich gern noch gleich, haben wir so drei intensive Tage miteinander erlebt und mir fallen jetzt schon Beispiele ein, wo man Punkten waren, wo es besser hätte sein können oder wo ich mir die Story erzähle, dass sich manche von den Teilnehmenden denken, es hätte besser laufen können. Und ich erinnere mich an die eine Situation, wo es darum ging, einen beinahe Unfall ganz einfach zum Thema zu machen. Und das war auch gut vorbereitet. Die involvierten Personen hatten Vorbereitungstermine mit uns, wo wir Themen besprochen haben. Und es war klar, das kommt jetzt dran.
In dem Workshop, den wir da hatten.
Genau. Und wir haben das zum Thema gemacht und wollten die Gruppen einteilen und auf einmal ist so ein Wumm. Und das war so, was passiert da? Und auf einmal haben so, nein, ich war da gar nicht involviert und ich kann dazu nichts sagen und darum geht es eigentlich gar nicht. Und wir waren so, oh, was passiert hier? Ja? Und wir haben das dann auch so benannt, sind wir da gerade wieder an einer heißen Kartoffel dran oder worum geht's? Und das war so ein Moment, wo man körperlich gespürt hat, es ist mega unangenehm. Jeder wollte raus aus dieser Situation. Ich glaube, im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, so, fuck, ich will auch hier raus. Ja? Warum ist das nicht anders? Ich habe mir es anders vorgestellt. Und gleichzeitig erzähle ich mir die Story, würde man abbrechen, rausgehen, hätte jeder Einzelne eine Idee, wie es viel besser laufen kann. Weil es sind alles großartige Menschen, voll schlau, voll die guten Spezialisten. So, ja, also mit jedem gehe ich gerne am Abend was trinken. So, ja, und wir können uns ursuper unterhalten. Und das ist ja, finde ich, spannend, warum gelingt das dann in so einer Situation so schlecht? Weil die mögen sich auch untereinander. Ja, also das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwer wen nicht mag. Und das finde ich ganz einfach interessant, weil da kommt ein Punkt dran, wo der Jarvis Bush, und das ist ja heute auch irgendwie Thema Clear Leadership vom Jarvis Bush, der benennt das als Interpersonal Mush. Und man kann sich das so vorstellen wie einen Brei, der entsteht, wo all die unterschiedlichen Erfahrungen, die unterschiedlichen Annahmen, die ich habe, wie du jetzt reagieren würdest, meine eigenen Sorgen und Ängste, Konflikte, die vielleicht nicht bereinigt worden sind und. Alles so miteinander vermanschert sind und dann ist das irgendwann so ein klebriger Brei und auf einmal ist man im Team und weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, wie man da drangehen soll. Und man findet auch den Weg nicht mehr hinein oder hinaus, wenn man dann so miteinander zusammen ist und schwierige, herausfordernde Situationen bewältigen muss. Und das haben heute Teams und Führungsteams immer mehr. Es geht da auch viel um Führungsteams. Und die müssen sich trotzdem dem stellen. Aber was machst du dann mit diesem Brei? Und das ist sowas, finde ich, da gibt es eine Möglichkeit, eben genauer drauf zu schauen, wie kann ich das lösen, diesen Brei. Wir haben auch einmal gesagt, so ist wie ein bisschen destillieren, oder? Mhm. Diesen Brei, damit ich eine andere Form des Umgangs damit haben kann.
Mhm. Und in dem Fall war es ja so, dass es zum Beispiel dazu beigetragen hat, zu dem Marsch, dass die Idee im Raum war, wenn ich sage, was ich denke darüber, warum dieser Fehler oder dieser Unfall fast passiert ist, dann schwert sich jemand anderen an und das widerspricht zu unserem Verständnis von Wertschätzung, Harmonie oder wie man miteinander hier umgeht. Und das ist in dem Moment einfach im Weg gestanden, um wirklich klar miteinander zu sprechen.
Voll.
Und das ist schon etwas auch, was warum es nicht besser geht, ist auch ganz evolutionär bedingt, dass wir Menschen einfach so gestrickt sind, dass wir ständig permanent im Sense-Making-Modus unterwegs sind, beobachten, wie schauen die Leute, wie ist die Körpersprache. Allein daraus, dass wir uns gegenüber Menschen in der Vergangenheit, in der ganz weiten Vergangenheit, am meisten zu Wehr setzen mussten. Also die Gefahr, dass man quasi von einem Menschen eine über den Schädel gekriegt hat, früher in der Steinzeit oder wann auch immer, die war einfach groß. Man musste quasi genau schauen, wie ist wer drauf, wie tickt jemand, wie ist die Körpersprache, und daraus mein eigenes Verhalten ableiten. Und wir sind ständig, wenn wir in Gruppen oder mit Menschen unterwegs sind, in diesem Modus, Leute zu scannen und zu überlegen, was heißt das jetzt für mich und was ist jetzt ein adäquates Verhalten.
Voll. Und das ist ja voll die Superkraft eigentlich. Wenn ich mir denke, dass wir alle das irgendwie können, unbewusst, das ist vielleicht da schon das Wichtige, es ist auf einer unbewussten Ebene, erlebe ich das ja als Superkraft. Und gleichzeitig, wenn wir aber permanent in unterschiedlichen Gruppen, Teams, mit Menschen zusammen sind und in diesen, jetzt sage ich mal, Überlebensmodus, Sense-Making sind, dann leiten wir aber auch viele Dinge ab, die nicht hilfreich sind, weil unser Hirn funktioniert so, dass es eher in Worst-Case-Szenarien denkt als in guten Szenarien. Das heißt, alles, was nicht besprochen wird und in diesem Brei rummanschgert, hat irgendwie so eine negative Konnotation und löst unangenehme Gefühle aus. Und das ist halt, das war ja in diesem Raum, und wenn ich auch an vorgestern denke, waren wir an ähnlichen Momenten, wo es auf einmal so unangenehm wird. Und da ist so die Frage, wie geht man mit diesen unangenehmen Themen um? Und ja, das beschäftigt da ganz einfach. Wie kann das hilfreicher sein?
Ja, weil es auch absolut unfrei macht. Es macht so gefangen. Es macht so gefangen in Mustern, wo man dann eben aus Meetings rausgeht und sagt, ach, warum ist das immer so mühsam? Warum fühlt sich das immer so komisch an? Warum können wir nicht einfach mal klar miteinander reden? Es macht unfrei. Und so auch dieser Wunsch, es muss irgendwie anders gehen.
Ja. Manchmal kommen dann so Aussprüche wie, man müsste einfach nur machen.
Ja, aber wie macht man jetzt? Barbara, was denkst du dir? Was macht man jetzt mit sowas?
Zaubern? Nein. Ich denke mal, die Verantwortung ist hier bei Führung oder bei einer Führungskraft, ja, je nachdem, wo Führung im System liegt. Und den Gedanken, den ich hilfreich finde, ist, wenn das so ist, wenn so ein Brei entsteht, wenn wir Menschen permanent im Sense-Making sind und in Worst-Case-Szenarien denken, wenn jede Person eigene Erfahrungen macht, ja, in dem, wie ich die Welt erlebe, und das anerkennt, dass die meisten Leute das nicht teilen, wie es ist, dann würde ich sagen, wäre das so ein Punkt von, das kann ich annehmen und was damit machen. Und das heißt, auf der einen Seite muss ich als Führungs- oder muss, was muss man schon, aber die Chance darin steht, dass ich besser verstehe, was passiert hier, und dann vorangehe, wie man es anders machen könnte. Und dieses Vorangehen braucht Zeit und Erfahrung und sich damit auseinanderzusetzen, wie kann so ein Vorangehen gelingen. Und eine Form, die wir als sehr hilfreich erleben in Norwald-Eck und auch in dem, was wir miteinander machen, ist den Clear Leadership, von Clear Leadership den Erfahrungswürfel anzuwenden. Und da gibt es zwei Aspekte im Erfahrungswürfel, dass du als erstes einmal erfasst, was ist die Beobachtung. Ja, so. Also das heißt im ersten Moment, was ist die Beobachtung? Und das Schräge ist, eine Beobachtung ist keine Interpretation. Ob du wütend bist, Angst hast, traurig bist, tralala, das ist alles meine Interpretation. Das, was ich beobachten kann, ist vielleicht, dass du Tränen in den Augen hast, dass du die Augenbrauen zusammenziehst, dass du ruhig atmest, schnell atmest. Das sind Beobachtungen. Und trennst von deiner Interpretation. Du bist wütend, du bist gelangweilt, du bist voll motiviert. Das sind alles meine Interpretationen von dir. Und da mal diese Unterscheidung hinzubekommen, erlebe ich häufig als Herausforderung, mal zu sagen, weil du erlebst die Situation ganz anders. Wir kennen das. Alleine ich, wenn ich mit dem Auto fahre an einem Tag, erlebe ich dieselbe Situation, wenn ich bei Rot ewig warten muss, anders als übermorgen. Dann singe ich auf einmal und finde das super, dass gerade rot ist. Und jeder hat in dem Moment eine andere Erfahrung. Und das mal bewusst zu machen und das zu trennen, was ist die Beobachtung und was ist meine Interpretation dazu? Und nämlich, und das finde ich so spannend an dem Erfahrungswürfel von Jarvis Bush, ist, dass der sagt dazu, welche Geschichte erzähle ich mir oder was ist die Story, die ich habe dazu in meinen Gedanken. Ja, Gedanken sind die Stories, die ich mir selber erzähle und die haben eine Wirkung. Wenn ich mir erzähle, alle sind blöd, löst das was anderes bei mir aus wie, boah, es gibt so viele leibende Menschen, die tun mir alles nur Gutes. Zwei unterschiedliche Stories, die bei mir was anderes auslösen werden. Das heißt, welche Gefühle löst das aus? Was löst das in meinem Körper aus? Welches Bedürfnis habe ich deshalb auch? Und diese vier Aspekte, das heißt, der Erfahrungswürfel besteht aus Beobachtung. Was beobachte ich wirklich? Was sind die Gedanken, die Stories, die ich mir erzähle? Was löst das bei mir? Welche Gefühle löst das bei mir aus? Und was brauche ich deshalb? Das ist mal so der erste Schritt, wie ich meine Erfahrung dir besser erzählen kann. Und auch mich selber darin besser beobachten kann.
Mhm. Und wenn du jetzt so sprichst, dann erinnere ich mich an eine Führungskraft, mit der ich erst vor kurzem gearbeitet habe, die danach, nachdem sie diesen Erfahrungswürfel kennengelernt hat, erst erkannt hat, wie schwer es für sie ist, Beobachtung und Interpretation auseinanderzuhalten. Wir haben dann miteinander geübt, also die waren im Führungsteam, und ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich gegenseitig Feedback geben anhand des Erfahrungswürfels. Und ich bin irgendwie ständig irgendwie so dazwischen reingegangen und gesagt, das ist jetzt keine Beobachtung, sondern eine Interpretation. Ich beobachte, dass du super motiviert bist, ich beobachte, dass du total engagiert arbeitest. Und ich habe immer wieder gesagt, was beobachtest du tatsächlich? Weil das ist ja schon eine Interpretation. Und er war immer so schockiert, weil er dachte, das ist so einfach, das einzuhalten. Und dann war er vor einer großen Herausforderung. Und das Spannende, was ich dann noch mit ihm so wirklich in der Differenziertheit beobachtet habe, ist, wenn du jemand anderen deine Interpretation als Fakt quasi sagst, du bist engagiert oder du bist so, so ernst dabei und die Person, die erlebt das gar nicht so, dann erzeugt das eher so eine Distanz, so aha, na, das sehe ich gar nicht so. Also es ist, erzeugt eher so ein Auseinanderdriften. Ja. Und wenn ich aber sage, ich erzähle mir die Geschichte, dass du voll engagiert bist, und ich glaube, ich sage nicht dasselbe, aber es ist ein Unterschied drinnen, weil wenn ich sage, ich erzähle mir die Geschichte, dass du super engagiert dabei bist, dann erzeugt das ein Hinzu in mir, so, ah wirklich, ich bin neugierig, wieso erzählst du dir die Geschichte? Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich beobachte, du bist engagiert. Das ist eine Nuance, die für mich einen unglaublichen Unterschied macht. Und also diese Führungskraft hat das erkannt, das ist überhaupt nicht so leicht. Die ist nämlich gesessen und sich gedacht, ja super, easy, danke für den Erfahrungswürfel, wende ich gleich an. Und dann haben wir es noch in einem anderen Beispiel dann geübt, oder die Führungskraft hat dann gesagt, ja, ich weiß jetzt ganz genau, wenn ich am Freitag durch die Gänge gehe im leeren Büro und alle Homeoffice machen, dann beobachte ich einfach mal nur leere Gänge. Aber die Stories, die ich mir erzähle, mit denen ich mich dann selbst ziemlich wütend mache, sind, niemand nimmt die Arbeit wichtig, am Freitag machen alle Homeoffice. Also und er hat geredet und hat sich richtig so in Rage geredet und hat dann aber auch bemerkt, dass das halt seine eigenen Stories sind, die er aber noch nie mit irgendwem überprüft hat. Also er hat nie ein Gespräch darüber geführt. Er ist nur regelmäßig am Freitag frustriert aus dem Büro heimgefahren. Und das war ein spannender Moment, mal zu sagen, naja, hast du schon mal überprüft? Hast du schon einmal mit jemandem drüber geredet, wie das für die oder denjenigen ist? Und das sind so Momente, wie man damit arbeiten kann und auch für eigene Klärung sorgen kann mit dem Erfahrungswürfel.
Ja, spannend. Mich erinnert das gerade auch so an mein eigenes Erlebnis, mit dem Erfahrungswürfel in Kontakt gekommen zu sein. Welche Geschichte erzähle ich mir selber? Und ich kann mich erinnern an einen Moment, wo ich in der Früh aufgestanden bin und zu Hause hat es voll ausgeschaut und überall ist Zeug gelegen und mein Mann und die Kinder haben noch geschlafen damals und ich bin rumgerannt und habe die ganze Zeit mir die Geschichte erzählt, wie schrecklich das ist, dass ich jetzt arbeite und am Wochenende muss ich noch zusammenräumen. Ich bin freiwillig früher aufgestanden, nur so zur Info. Aber ich bin 2 Stunden lang herumgelaufen und habe mir die ganze Zeit ärgerlich Geschichten erzählt, warum das jetzt da liegt und da liegt. Und natürlich war ich voll sauer nach dem Ganzen. Ich war so heiß. Und dann stehen alle auf und ich schnauze die nur an. Und dann kurz so, ah, es ist Samstag, es ist Wochenende. Eigentlich würde ich gern mit allen ein feines Wochenende haben. Und ich versau es mir gerade selber. Mhm. Weil niemand hat gesagt, ich muss das jetzt machen. Es war mir ein Bedürfnis. Und das war für mich deshalb ein spannender Moment, weil ich das dann meinem Mann genauso, ich habe mir gerade 2 Stunden erzählt, wie kacke das ist und was und da, 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 da. Und eigentlich will ich das gar nicht. Ich bin jetzt gerade in dieser Stimmung, hilf mir da raus. Ich weiß, dass es mein Ding ist. Und so, ja, und das war so zentral für mich, diese Erkenntnis von, ja, es heißt trotzdem, manche Sachen muss man klären. Ja, that's not the point. Aber selber zu erkennen, in was ich mich reinmanövriere und wie ich mein Wochenende versauen kann in dem Moment, das war so die zentrale Erkenntnis für mich. Weil ich brauche das Wochenende mit meiner Familie. Das war mir voll wichtig.
Ich finde es aber so spannend, weil genau da fängt der Masch an. Wenn wir jetzt in den Masch reingehen würden, ja, und du würdest jetzt zu mir sagen, ich bin sauer, weil ich hier die ganze Zeit arbeiten musste, dann würde ich einsteigen und sagen, du hättest das nicht müssen. Also ich würde deinen Zustand als einen Angriff erleben und würde mich rechtfertigen. Und ich finde, da fängt ja schon das Mega-Übungsfeld an. Wenn du sagst, ich bin sauer, weil ich 2 Stunden da jetzt alles zusammengeräumt habe, dass ich einfach mal dir zuhören kann und dir sagen kann, ah, du bist sauer, ohne dass ich das Gefühl habe, du greifst mich jetzt an, es geht um mich, ich muss mich jetzt verteidigen, ich habe was falsch gemacht. Und das sind so die kleinen Momente, wo es sich ja schon verhakt, wo man schon sagen kann, okay, warte mal, alle auseinander, lass uns mal mehr Klarheit reinbringen. Was ist bei dir los? Was sind die Storys, die du dir erzählst? Was ist das Gefühl? Was ist dein Wunsch? Und wie ist es für mich? Aber ich bin nicht verantwortlich für deine Erfahrung. Also, dass ich das überhaupt einmal, das war für mich in dem ganzen Prozess von Clear Leadership eines der wichtigsten Erkenntnisse, wie oft ich mich verantwortlich fühle für die Erfahrungen von anderen. Das ist unglaublich. Und wie oft ich die Erfahrung von anderen managen will, das geht sich auf einer Kuhhaut nicht aus. Also, dass ich will, dass anderen gut geht. Und was ich alles tue, damit es anderen gut geht, da stecke ich ganz schön viel Energie rein. Und das ist auch Marsch.
Voll, voll. Und was ich so spannend finde an diesen Momenten und wenn ich nochmal kurz auf mich schaue, wenn ich mich beschreiben würde, so wie bin ich, ja, dann würde ich sagen, ich gehe an die Situationen bewusst an und ich schaue das so. Ja? Und dann in dem Moment fällt einem auf oder ist mir aufgefallen, dass ich ganz ein anderes Bild von mir hätte eigentlich. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Aber so, ich habe eine Story, wie ich glaube, dass ich bin, und in dem Moment bin ich ganz anders. Und ich gehe mir selber am Popsch damit. Und ich finde, das ist ein zentraler Punkt, weil das erlebe ich auch im Zusammenarbeitsmodus. Dass ich Leute höre, wie sie sein wollen und wie sie wirken wollen und was sie tun wollen und intendieren. Und es ist aber in meiner Welt und auch in anderen Welten manchmal was ganz anderes. Mhm. Und ich glaube, wenn man ein Unternehmen fragt, wie erlebst du das? Und dann hört man Leute oder Vorstände reden, wie sie auf der Bühne sind und Sachen erzählen. Und dann gibt es immer bei manchen so ein leises sich gegenseitig anschauen, weil wir wissen eh, dass es anders ist. Ich sag's da, die Person, die da oben steht, meint das wirklich. Also man glaubt wirklich in dem Moment, man ist die Person und man tut das so, wie man sagt, aber man macht ganz einfach das ganz häufig anders. Es ist was sehr, sehr Natürliches. Und was ich zentral an dem finde, und wenn ich als Führungskraft oder in Führung bin und hier mehr miteinander gestalten will, habe ich auch die Mitverantwortung dazu zu lernen, wo ich unterschiedlich bin zu dem, was ich glaube, wie ich bin. Mhm. Und das finde ich zentral. Und da gibt's so einen Spruch von der Nora Bateson, der mich in dem Kontext sehr beschäftigt, nämlich
Who can you be when I'm with you?
Genau.
And who can I be when you are with me? So irgendwie. Wer können wir sein, wenn wir miteinander sind, oder? Wer kann ich in deiner Gegenwart sein?
Who can
sein?
I be when I'm with you? And who can you be when you are with me? Und hier so in einer Gegenseitigkeit zu sein. Und da stecken zwei, also erstens berührt mich der Satz volle Kanne, ja, so wie komme ich wo rein, wie kann wer anderer sein und wie referenziert sich das dann auf mich und was entsteht miteinander. Und da stecken zwei Haltungen drinnen, die der Jarvis Bush auch benennt, wenn es um Führungsverantwortung geht, nämlich das eine ist das neugierige Selbst. Und das heißt, wie neugierig kann ich auf mein Gegenüber sein? Und meine persönliche zentrale Erfahrung war, kann ich dir zuhören in etwas, was ich komplett anders sehe und kann dir wirklich, wirklich zuhören und mich auf deine Sichtweise einlassen? Oder bin ich bei mir und sage, das ist so ein Scheiß, ja, so, dann bin ich nicht neugierig. Wenn ich mir denke, aber eigentlich macht man so und einmal da, dann bin ich nicht neugierig. Sondern kann ich es dir wirklich zuhören und kann ich sogar zusammenfassen, was ich wirklich gehört habe, nämlich ohne bei mir zu sein. Und kann meins ganz einfach parken, so park your reaction, sagen wir oft, wie schwierig und herausfordernd das ist. So park your reaction, ja, so schaffe ich das. Und das ist, finde ich, Königinnendisziplin. Ewiges Lernen gelingt. Der Jarvis Bush sagt immer, wir haben mehrmals schon mit ihm zusammengearbeitet, er sagt immer, beruflich ist einfacher wie privat. Aber ja, so jetzt mit den Jahren würde ich sagen, es geht immer ein bisschen besser und manchmal hat man nochmal so einen Rückfall oder Rückfälle. Aber es ist so ein Vorankommen, finde ich. Und das ist, da braucht es Übung, Übung, Übung. Ja, sich dem aussetzen und das ist unangenehm. Also das ist jetzt keine Sache, die immer nur angenehm ist. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kollegen, wo ich auch wirklich aussprechen habe müssen, dass mir schwerfällt. Ich habe ihm zugehört und bei mir ist angekommen, so bum, bum, bum. Ja. Und ich habe dann sagen müssen, boah, es fällt mir gerade voll schwer, dir zuzuhören. Ist nicht leicht. Und ich bemühe mich jetzt, dass ich es auch zusammenfasse, auch wenn ich merke, dass mich manche Sachen triggern, weil es mir wirklich wichtig ist, deine Perspektive in dem Ganzen zu verstehen. Und in dem Fall finde ich, im Nachhinein gesehen, ist mir auch ziemlich gut gelungen. Die Person hat sich abgeholt gefühlt. Und dann war es irgendwie so mein Turn. Und da kommt so ein zweiter Aspekt dazu. Und dann könnte ich sagen, so wie es, boah, jetzt habe ich meine Reaktion geparkt und jetzt habe ich gut zugehört und bin voll stolz auf mich. So, das ist auch so ein wichtiger Term, park your reaction, so dass man nicht gleich in die Reaktion geht. Und dann könnte ich sagen, so, und jetzt erzähle ich dir aber, wie ich die Welt sehe. Ja, so. Also so könnte ich sagen. Ja? Ja. Die Frage, ja. Und die Frage ist, ob das hilfreich ist. Ja, so. Weil meine Intention in dem Gespräch war und ist auch noch immer, also immer wieder, ja, weil in Zusammenarbeit ist es nicht mit einmal gelöst, sondern die Dinge kommen immer wieder. Mit der Person arbeite ich wirklich zusammen und ich will für unsere Organisation und für das Miteinander das Beste rausholen. Und wenn ich dem jetzt mit dem Bobsch ins Gesicht fahre, dann werden wir nicht viel miteinander zusammenkriegen, nur weil ich jetzt einmal zugehört habe. Das ist erst der halbe Weg. Der zweite Aspekt in dem ist, es so zu sagen, dass die andere Person mir auch zuhören kann und nicht sofort die Ohren zuklappt, sich einschützt und mir nicht mehr zuhören kann. Und das nennt der Jarvis Bush das wertschätzende Ich. Kann ich das so formulieren und so anbieten, dass die andere Person sich denkt, hey, voll, ja, ah ja, stimmt. Mhm. Ja, so, dass wir miteinander in einen Lernprozess kommen. Auch, und ich erinnere mich an die Situation noch sehr genau, und ich hatte wirklich einen extremen inneren Druck. Ich war mega aufgeregt, weil ich schon so genervt war auch, ja, weil dauernd immer irgendwie so, die Story habe ich mir, dauernd ist was, da, 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 das funktioniert nie. So, ja. Ever, ever, nein, so, ja, das war die Story, die ich mir erzählt habe.
Ja, ich habe eine Version davon. Ich meine, hat jeder, glaube ich, der zuhört, diese Version. Ich finde es jetzt gerade spannend, wie du das Wort Druck sagst, weil ich eine Geschichte von einem Manager gerade im Kopf habe, der so einen großen Druck hatte, eine Veränderung im Team umzusetzen. Und Druck allein, ich finde, Druck ist so ein, ja, so keine gute Zutat, wenn ich Druck nicht gut managen kann oder mit meinem Druck, den ich habe, nicht gut umgehen kann. Und das war für den die Erkenntnis, dass er im Druck, wenn er über die Veränderung spricht, eigentlich kaum zulassen will, dass jemand irgendwas Kritisches darüber sagt und da immer sehr defensiv dazu reagiert hat und die Leute für sich so abgespeichert haben, ja, nichts zu sagen, wenn es darum geht, wenn er über diese Veränderung redet. Aber es ist quasi so wie eine Scheinbarkeit entstanden dadurch. So scheinbar sind wir uns eh alle einig und scheinbar passt das eh alles, aber es war halt nur scheinbar. Und der Manager, für ihn zu erkennen, dass er die Erfahrung nicht so meint, also wenn er quasi mit dem Widerstand so umgeht, dass die Leute lernen, dass sie nichts sagen sollen, dass das nicht sehr hilfreich ist und dass er die Erfahrungen von den Leuten nicht unterdrücken oder managen muss, indem er harsch drauf reagiert, sondern dass es einen Raum geben kann, in dem das erlaubt ist, in dem die Leute sagen, was sie sich denken und dass die Veränderung trotzdem passieren kann. Und ja, ich finde das spannend, auch in diesem neugierigen Selbst und in diesem wertschätzenden Selbst, in dieser Management-Situation.
Ja, nämlich, dass man selber lernt, dass Sachen nebeneinander stehen bleiben können, ohne dass wer recht hat.
Ja.
Und die eine wichtige Zutat, finde ich, die du nochmal, oder die für mich jetzt nochmal stärker zur Geltung kommt, ist so das Thema Impulskontrolle.
Mhm.
Kann ich es aushalten, dass ich das gerade halte? Ja, diese Impulskontrolle. Und ich habe mal in einem Vorstandsteam, haben wir diese Übung gemacht und die haben wirklich den Erfahrungswürfel angewandt auf sich selbst. Die hatten eine herausfordernde Situation, um was zu entscheiden über das Budget. Und es war nicht genug Budget da für das, was sie gerne ausgegeben hätten und mussten priorisieren. Und dann haben wir ganz einfach im Nachhinein diesen Erfahrungswürfel angewendet. Und jeder hat wirklich vor Ort so einer Person gesagt, wie habe ich die Person erlebt, also was habe ich beobachtet, welche Story habe ich mir erzählt, was löst das bei mir aus und was würde ich mir eigentlich von dir wünschen. Und wir haben das so in diesem Vorstandsteam miteinander gemacht und das war so ein spannender Moment, weil die haben auf einmal miteinander gelernt, was ihr Verhalten auslöst und das war vorher gar nicht am Schirm. Weil jeder war ja in seiner Story, ich mache das Richtige. Ja, so. Das ist ja auch legitim, total. Aber dass die Form vielleicht bei wem anderen ganz anders ankommt, das war gar nicht am Schirm. Und wir sind dann so im Nachhinein, wie war das jetzt für euch? Und was nehmt ihr gerade wahr? Und ein Vorstand hat gesagt, boah, also ich sehe gerade, wir haben noch was zu lernen. Und man braucht ja voll viel Impulskontrolle, oder? Wenn man das darin besser werden will. Und ich so, genau, that's it. Ja, wenn ich es schaffe, dass irgendein Auslöser, ich sage von außen, von innen, ja, es kann von außen irgendein Impuls kommen, ich reagiere sofort darauf. Oder von innen ein Gefühl oder ein irgendwas. Meistens weiß man das gar nicht so genau. Kann ich das kurz halten? Ah, was ist das? Oh, um was geht es mir gerade? Ja, und da entsteht so ein Raum wieder, der Entscheidungsmöglichkeit möglich macht. Und das ist so möglichkeitsraummäßig. Ja? Und das ist ein spannender Moment, weil dann auf einmal kann ich Sachen mehr sehen, ja? Und bin nicht in meiner Story, in meiner Autobahn und kann nicht anders. Ja? Man hört ja oft, aber ich kann nicht anders. Und in dem Fall würde ich sagen, die Hoffnung ist, oh ja.
Ja, es ist halt wirklich nicht so leicht. Also es ist wirklich eine lifelong Challenge, oder? So seine eigenen Trigger zu erkennen, sie zu halten. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn dann Leute sagen, ja, wir sind doch alle erwachsen hier. In den Momenten verhaltet man sich, ist so irgendwas in einem angespielt, was wahrscheinlich nicht erwachsen ist, sondern so ein manchmal bei mir fühle ich mich wie so ein 5-jähriges Mädchen, das so am Boden stampft, so nein, so klein halt, ja, nicht erwachsen. Und sich auch einfach einzugestehen, ja, es ist gerade nicht so ein erwachsenes Verhalten. Wir tun so, wie wenn wir gerade erwachsen wären, wir sind in erwachsenen Körpern, aber wir verhalten uns nicht immer so. Und das andere, finde ich, Impulskontrolle ist erwachsen. Also zu sagen, ich kann es einmal packen, ich kann zuhören, ich erinnere mich, ich bin erwachsen, ich zahle meine eigenen Rechnungen, ich habe 2 Kinder geboren, ich erinnere mich da wirklich manchmal so dran, ich habe ein Haus, ich fahre ein Auto, das machen nur erwachsene Menschen. Okay, ich kann meine Reaktion einmal kurz parken, also so wieder ankommen im Hier und Jetzt, das hilft mir immer wieder, weil mich mal ein jemand in einem Training gefragt hat, wie machst du das, dass du deine Reaktion parkst? Ich habe gesagt, das ist jetzt komisch, aber das ist so mein Trick, ich erinnere mich dran, dass ich erwachsen bin. Und das mache ich, indem ich so kurz so die Augen zumache und weiß, ich zahle meine eigenen Rechnungen, ich fahre ein Auto, das machen nur Erwachsene. Und dann beruhige ich mich irgendwie in dem Moment und komme wieder so in meinen 44 Jahren an, in denen ich da bin.
Ich mache das anders, lustig. Haben wir noch nie drüber geredet. Ich mache das so, dass ich wirklich neben mir eine Box habe. und denke mir, es kann ja eh neben mir stehen. Ja, es passiert ja nichts, es läuft mir nicht davon. Das bleibt so. Ja, und ich kann es mir nachher wieder herholen. Und das Spannende ist, beim Herholen manchmal verändert sie sich schon. Ja, dann kommt was dazu manchmal oder weg. Ja. Aber so, es ist bei mir so fast visuell neben mir. Ich kann mir auch so eine Box machen.
Spannend. Ich muss dich nachher gleich noch länger dazu befragen. Wenn wir jetzt so zum Ende kommen, Barbara, und schauen, was heißt das jetzt wirklich für Führung und was heißt das für Teams und warum lohnt es sich da wirklich dran zu bleiben? Ich habe so irgendwie eine Version davon, dass vielleicht manche Leute zuhören und sagen, ja, aber können wir nicht einfach trotzdem, ist das wirklich so dieses Kommunikationsding, dieses sich selbstständig so hinterfragen? Ist das wirklich notwendig und ist das nicht ein bisschen ESO und so ein bisschen übertrieben und braucht es das wirklich? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so manchen Unrecht tue, aber ja, es wird vielleicht so in die Schublade nice to have und wenn wir Zeit haben, dann können wir uns ja auch mit solchen Themen beschäftigen. Was sagst du mir dann? Was ist der Gewinn? Warum ist es wichtig, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen?
Ich gebe da mal als erstes eine Managerinnen-Antwort. Wenn du willst, dass bessere Entscheidungen getroffen werden wollen, wenn du möchtest, dass wir das volle Potenzial von Teams und von Einzelnen nutzen wollen, dann hilft es, das in Kommunikation bringen zu können. Dann hilft es, miteinander zu lernen. Wenn ich das nicht kann, heißt das, ich schließe Erfahrungen aus und damit auch Personen. Und das hängt auch damit zusammen, dieses unangenehme Gespräch zu führen, ist eine Investition in unsere Zusammenarbeitsbeziehung. Wenn ich es nicht mache, habe ich dich aufgegeben. Und das kannst du ausrechnen, was alles nicht passiert, nur weil wir jetzt dieses Gespräch nicht führen. Und da finde ich es einen zentralen Aspekt, wenn ich wirklich so in diese Richtung schaue, besser performen, da kannst du auch High Performance dazu tun. Wir wollen schnellere Entscheidungen treffen. Wir wollen uns nicht zurückziehen lassen von irgendeinem Brei, wo man nicht wissen, woher der kommt. Dann ist das eine Verantwortung von Führung, das anders gestalten zu wollen und die Realität anzuerkennen, dass wir Menschen halt so sind, wie wir sind. Und das ist das Schöne dran. Das kann eine zentrale Aufgabe sein. Und dann gibt es vielleicht noch so eine persönlichere Version, die, wenn man sagt, wie will ich in Arbeitsbeziehungen sein? Will ich mich unwohl fühlen? Denke ich mir, ich habe wieder Bauchweh oder ich schlafe in der Nacht schlecht. Wie reagierst du morgen auf das? Wie dumm da? Dann würde ich, und ich kenne viele Leute, die das voll stresst. Wie ist das dann, ja, wenn ich mit dem zusammenarbeite oder in dem Team bin oder? Und meine persönliche Erfahrung ist, es kostet weniger Energie. Es zahlt ein weniger Owe. Es ist weniger von, ich trage es mit nach Hause und muss zu Hause nochmal 5000 Mal hinlegen und von allen Seiten betrachten. Und das ist ein Megagewinn, auch auf der Ebene, finde ich.
Und ich würde sagen, Führungskräfte lernen durch Clear Leadership, ihre eigene Erfahrung klarer zu benennen, anderen neugierig zuzuhören. Ich finde auch wichtig, nicht jede Irritation sofort lösen zu müssen, nicht alles gleich zu bewerten und kontrollieren zu müssen. Und das entlastet aus meiner Sicht und macht das Team erwachsener, offener und lernfähiger.
Ja, Systemlernen, oder? Sind wir wieder beim Systemischen.
Das heißt, am Ende geht es nicht um Kuschelkurs, sondern um Wirksamkeit.
Voll. Das war doch eine großartige Zusammenfassung, Anna.
Ja, es fühlt sich ganz rund an jetzt.
Voll.
Schön. Fein, dann sind wir am Ende von unserem Podcast angekommen und wir freuen uns über Ihre Erfahrungen zu dem Thema, auch Ihre Rückmeldungen und Feedback an podcast@neuwaldeck.at. Wie erleben Sie das? Das nehmen wir gerne auf und lernen auch von Ihren Rückmeldungen. Herzlichen Dank, Barbara, für das spannende Gespräch.
Danke dir und danke an alle ZuhörerInnen.
Bis zum nächsten Mal.